ja, ich gebe euch mein Wort darauf. Ich habe nichts mit dem Ewart abgesprochen, aber er hat heute Morgen in seinem ersten Gebet von zwei Wegen geredet. Und das ist auch heute mein Thema. Zunächst einmal möchte ich euch etwas aus der griechischen Mythologie erzählen. Der eine oder andere kennt vielleicht diese Geschichte schon. Es geht dabei um Herkules. Als Herkules ein junger Mann war, da dachte er eines Tages so über sein Leben nach, was er wohl tun würde und welche Möglichkeiten sich in seinem Leben wohl bieten könnten. Und als er so nachdachte, da kamen zwei Frauen auf ihn zu. Die eine war einfach gekleidet und ihr Gang war ruhig und gleichmäßig. Eine ehrbare, sittsame Frau, würde man sagen. Die andere war aufreizend gekleidet, hatte sich stark geschminkt, war darauf bedacht, ihre Schönheit zur Schau zu stellen und kam mit schwingenden Hüften auf den jungen Mann zu. Die zweite erreichte ihn zuerst, sie ging ja schneller und war darauf bedacht, sich mit ihm zu unterhalten. Ich sehe, du bist unschlüssig über deinen Weg. Komm mit mir. Ich gebe dir alles, was dein Herz begehrt. Du bekommst alle Annehmlichkeiten des Lebens. Du wirst dich nie für irgendetwas in deinem Leben quälen müssen. Wenn dir etwas fehlt, so beschaffe ich es dir. Andere werden für dich arbeiten. Du kannst dein Leben in vollen Zügen genießen. Keine Lust musst du dir jemals versagen. Herkules fand diese Worte sehr verlockend und fragte die Frau deshalb, wie heißt du denn? Und sie antwortete, meine Freunde nennen mich Glückseligkeit. Meine Feinde aber, die mir nicht gut gesonnen sind, die nennen mich Liederlichkeit. Inzwischen war auch die zweite Frau angekommen und sie sprach ihn ebenfalls an. Herkules, auch ich möchte dir meinen Weg aufzeigen. Ich komme zu dir, denn ich kenne deine Eltern, dein Wesen und auch deine Erziehung. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass du meine Bahn einschlagen wirst, ein Meister darin, Großes und Gutes zu tun. Mein Weg sieht folgendermaßen aus. Du wirst nichts ohne Mühe und Arbeit bekommen. Willst du, dass deine Freunde dich lieben, so musst du deinen Freunden nützlich sein. Willst du vom Staat geehrt werden, so musst du ihm Dienste leisten. Willst du, dass ganz Griechenland dich als Wohltäter verehrt, dann musst du etwas dafür tun. Willst du ernten, so musst du sehen. Willst du Kriege gewinnen, dann erlern das Kriegshandwerk. Willst du deinen Körper in der Gewalt haben, dann musst du lernen, ihn durch Schweiß und Arbeit abzuhärten. Nichts wird dir in den Schoß fallen. Die zweite Frau war die Tugend. Herkules hatte beiden interessiert zugehört. Die Frauen begannen nun miteinander zu streiten, denn jede wollte ihn natürlich davon überzeugen, dass sie die richtige Wahl für ihn sei. Der junge Mann hatte zwei Möglichkeiten und er musste sich entscheiden. Für einen dieser beiden Wege, denn er konnte nicht einfach stehen bleiben und abwarten. Das Leben geht weiter. Er musste eine Entscheidung treffen. Herkules entschied sich in diesem Fall für die Tugend. Und er wurde einer der größten Helden der griechischen Mythologie. Aber natürlich möchte ich euch nichts über griechische Mythologie erzählen. Diese Geschichte, die passt einfach nur wunderbar zum Thema. Denn auch Jesus spricht in seiner wohl bekanntesten Rede in der Bergpredigt über zwei mögliche Wege, die durch unser Leben führen. Und auf einem dieser Wege befindet sich jeder von uns, so wie du heute Morgen in deinem Gebet auch schon gesagt hast. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam diesen Text lesen, den finden wir in Matthäus 7, die Verse 13 und 14. Matthäus 7, die Verse 13 und 14. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihn hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Soweit der Text. Da, wo Luther das Wort Verdammnis übersetzt, steht im Griechischen der Weg, der in die Verlorenheit führt. In der Elberfelder Übersetzung heißt es dort, der Weg, der ins Verderben führt. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch schon mehr als eine Predigt über diesen Text gehört haben. Wenn man die Bergpredigt ganz liest, dann stellt man fest, dass Jesus in dieser Rede eigentlich über sämtliche Bereiche unseres täglichen Lebens spricht. Er spricht von der Vergeltung, er spricht von der Feindesliebe und im direkten Kontext des Textes heißt es, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Oder unmittelbar vor dem Text, den wir gelesen haben, heißt es in Matthäus 7, Vers 12, die goldene Regel, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wir finden also in allen Texten wieder, dass Jesus es gut mit uns meint. Er möchte, dass es uns gut geht. Jesus zeigt uns zwei Wege auf. Den breiten, auf dem man seine Zeit, sein Leben vergeuden kann, und den anderen, den engen, den schmalen, der zum Leben führt. Aber was ist unter diesen verschiedenen Wegen eigentlich zu verstehen? Ist das wirklich eindeutig in diesem Text? Die gängigste Auslegung des Textes ist wohl die, die auch in der Geschichte mit Herkules zum Tragen kommt. Der eine Weg, auf dem es sich bequem gehen lässt, er ist asphaltiert, er geht geradeaus, er ist gut überschaubar. Größere Steigerungen gibt es eigentlich kaum. Ein sicherer, einladender Weg. Ein Spaziergang, könnte man sagen. Ein Spaziergang durchs Leben, ohne größere Probleme. Auf diesem Weg gehen alle, die es leicht haben wollen, die alle Annehmlichkeiten des Lebens mitnehmen wollen. Unwegsamkeiten sind ihnen ein Greuel. Der andere Weg, schmal und kaum überschaubar, immer nur kurze Strecken sind einzusehen. Steine und Pfützen scheinen auf ihm alltäglich zu sein. Manchmal ist er sogar kaum noch als Weg zu erkennen. Jeden Tag kommt man nur mühsam voran. Jeder Tag ist Mühe, freudlos und trostlos. Auf ihm gehen die Opfer bereiten, die, die sich durchs Leben quälen, mit der Gewissheit, dass nach diesem Leben ja noch was viel Besseres kommt. Doch lasst uns die beiden Wege mal genauer betrachten. Zunächst der breite Weg. Viele sind es, die darauf gehen, heißt es dort. Wäre dies der Weg der Liederlichkeit, um noch einmal bei der Geschichte vom Anfang zu bleiben, der Schlechtigkeit schlechthin, dann könnte ich meine Predigt an dieser Stelle beenden. Denn ich glaube, keiner von uns, die wir hier sitzen, würde diesen Weg gehen. Es gibt eine zweite Auslegung für diesen Weg. Der breite Weg als der Weg der eigenen Gerechtigkeit. Auf ihm gehen die Menschen, die meinen, durch gute Werke könnte man sich den Schlüssel für die Himmelstür erarbeiten. Doch am Ende führt ihre Selbstgerechtigkeit sie vor die falsche Tür. Sie landen im Verderben. Die eigene Gerechtigkeit wird ihnen zum Verhängnis. Auch auf diesem Weg hätte man uns doch wohl kaum als Weggefährt, oder? Geht uns also der Text gar nichts an? Haben wir heute nichts damit zu tun? Sind wir sowieso alle schon auf dem richtigen, dem schmalen Weg, auf dem, der zum Leben führt? Schauen wir uns nun den zweiten Weg an, den engen, den schmalen. Von ihm sagt Jesus, wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. In dem Lied Jesu, geh voran auf der Lebensbahn, da heißt es unter anderem in einer Strophe, denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Ist das der schmale Weg? Ein Weg voller Entbehrungen, nur bedrückend, ohne Platz für Freude, für Sorglosigkeit? Obwohl, wenn wir weder eine Auslegung für die eine noch für die andere uns dort wiederfinden könnten, dann müssten wir ja automatisch zu der Antwort kommen, ja, wir sind alle auf diesem Weg. Denn die beiden anderen Wege, die beiden anderen Möglichkeiten für den breiten Weg haben wir ja schon ausgeschlossen. Doch was ist, wenn mein Leben nicht aus lauter Kummer und Sorgen besteht? Was ist, wenn ich Freude habe in meinem Leben? Ja, wenn ich mein Leben sogar genieße, wenn es mir gut geht? Bin ich dann automatisch wieder auf dem falschen Weg, auf dem, den so viele gehen? Der gleiche Jesus, der von diesen zwei Wegen spricht, der hat doch auch gesagt, alle eure Sorgen werft auf mich. Oder er hat auch gesagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Oder in Johannes 10, Vers 10 im zweiten Teil können wir nachlesen, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Der schmale Weg, nur ein Weg der Mühsal, nur ein Weg der Quälerei, ohne Freude. Jesus gibt uns ganz, ganz viele Beispiele, wie es uns im Leben besser gehen kann. Aber viele dieser Beispiele lesen wir, nehmen wir wahr, aber setzen sie nicht um. Bittet, so wird euch gegeben. Lesen wir noch einmal Vers 12. Die goldene Regel. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wenn man also die Worte Jesus hört und befolgt, sie ernst nimmt und eventuell Konsequenzen daraus zieht, dann erfüllt man schon das Gesetz. So weit, so gut. Und dann kommt diese Gegenüberstellung, die beiden Wege. Jesus spricht Menschen an, die um ihn herumstehen und die es ernst mit ihm meinen. Menschen, die ihm zuhören und Antworten für ihr Leben finden wollen. Und er sagt zu ihnen, geht ein durch die enge Pforte. Das ist eine Aufforderung. Das heißt doch, sie waren noch nicht auf dem schmalen Weg. Lesen wir noch einmal. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist breit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Jesus beschreibt diese Wege nicht im Einzelnen. Wir haben es ja gerade noch mal gelesen. Er sagt nicht, weil ihr dieses oder jenes tut, seid ihr auf diesem oder dem anderen Weg. Und er sagt nicht, weil ihr euch so oder so verhaltet, seid ihr auf diesem oder dem anderen Weg. Denn die Aufforderung sagt ja, seht zu, dass ihr auf den schmalen Weg kommt. Ihr seid also noch nicht drauf. Aber was sagt Jesus denn tatsächlich über die beiden Wege, die nun durchs Leben führen? Wir haben sie ja gerade noch mal gelesen. Was ist die tatsächliche Aussage? Der eine ist breit und darauf ist ganz schön was los. Ich mache zurzeit eine Weiterbildung in Dortmund, zweimal in der Woche zur Rush-Hour. Also so stelle ich mir den breiten Weg vor. Da ist richtig was los. Und der andere Weg? Schmal, eng, kaum frequentiert. Aber der führt zum Ziel. Mehr sagt Jesus gar nicht dazu. Alles andere über diese beiden Wege ist reine Spekulation. Der breite Weg, der ins Verderben führt, muss nicht automatisch bequem und problemlos sein. Vielleicht ist es einfach nur der bekannteste, der gängigste, der offensichtlichste. Man kann ihn gar nicht übersehen, denn er ist gut sichtbar und es sind schon reichlich Leute drauf. Wo schon Menschen sind, da muss doch ein Weg sein. Da geht es immer irgendwo weiter. In fremden Städten zum Beispiel sucht man sich Menschenansammlungen. Denn da geht es weiter. Es gibt ein Gefühl der Sicherheit für uns Menschen. Manch einer würde sich gar nicht trauen, den breiten Weg zu verlassen, wenn er nicht weiß, wo er sich darauf einlässt. Jesus sagt aber, seht zu, dass ihr den schmalen Weg findet, denn nur der führt euch tatsächlich zum Ziel. Ich möchte euch heute eine dritte Möglichkeit der Auslegung vorstellen. Und hierzu erzähle ich euch eine Erfahrung, die wir als Familie vor einigen Jahren gemacht haben. Die meisten von euch, die uns kennen, die wissen, dass wir in der Gemeinde Arnsberg über viele Jahre mal eine Pfadfindergruppe hatten. Wir haben mit unseren Pfadfindern ganz viele tolle Sachen gemacht. Wir haben immer versucht, ihnen anhand der Natur die Schöpfung Gottes ganz, ganz nahe zu bringen. Und dazu haben wir uns immer wieder neue Sachen überlegt. Und eins der Dinge, was wir mit unseren Pfadfindern getan haben, war eine Höhlenbesichtigung. Wir haben einen Termin gemacht und eine geführte Besichtigung durch eine Tropfsteinhöhle. Wir sagten den Kindern vorher, nehmt eine Jacke mit, denn auch wenn es draußen 30 Grad warm ist, in so einer Höhle wird es ganz schön frisch. Wir hatten eine geführte Höhlenbesichtigung und der Mann erklärte uns einiges in dieser Höhle über Stalagmiten und Stalaktiten. Fragt mich nicht, welche sind, das konnte ich mir noch nie merken. Die ganze Besichtigung war sehr schön. Am Ende, als die Führung dann zu Ende war und wir nach Hause gehen wollten, da sagte der Führer zu uns als Gruppe oder vielmehr zu uns als Leitern, wenn ihr mehr sehen wollt als das hier, dann macht mit mir eine Expedition. Wenn ihr mehr sehen wollt als das hier, dann macht mit mir eine Expedition. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben denen sowas von ausgefragt über eine Expedition und dann haben wir einen Termin gemacht. Und zu diesem Termin sagten wir den Kindern nicht, bringt Jacken mit. Zu diesem Termin kriegten die Kinder einen Zettel mit und auf diesem Zettel stand, es wird Folgendes benötigt. Ihr braucht einen Helm, ihr braucht eine Taschenlampe, ihr braucht alte Kleidung, die schmutzig werden darf, die vielleicht sogar zerreißen darf und ihr braucht feste Schuhe. Aber das Allerwichtigste, was ihr braucht den Willen. Wenn ihr es nicht wollt, dann bleibt zu Hause, da ist euch keiner böse drum. Aber wenn ihr wollt, dann kommt und dann bringt alles mit, was auf diesem Zettel steht. Denn alles ist wichtig. Und dann kam der Tag. Wir trafen diesen Mann am verabredeten Treffpunkt und wir gingen mit ihm gemeinsam zum Eingang der Höhle. Denn schon der Eingang der Höhle war nicht der gleiche, der für die Besichtigungen genommen wird. Bevor es dann losging, sagte uns der Führer noch einige wichtige Worte. Zum Beispiel, keiner darf sich entfernen. Ihr müsst unbedingt auf mich hören. Ihr müsst tun, was ich euch sage. Ihr müsst euch so dicht wie möglich an mir halten, denn der Sichtkontakt ist sehr begrenzt. Und nur ich kenne die Wege durch die Höhle, nur ich kenne den Ausgang, nur ich weiß, was ich euch zeigen möchte und nur ich weiß, was für euch zu gefährlich wäre. Das könnt ihr alles gar nicht einschätzen. Und das Letzte, das Wichtigste, ihr müsst mir vertrauen. Von jetzt an seid ihr völlig von mir abhängig. Und dann ging's los. Schon der Einstieg, denn Eingang konnte man das gar nicht nennen, war ein Abenteuer für sich. Und als ich dann endlich in der Höhle war, dachte ich mir, auf was hast du dich da bloß eingelassen? Wir taten genau, was er uns vorher gesagt hatte. Wir blieben ganz dicht beieinander und immer darauf bedacht, dem Menschen nahe zu sein, der sich auskannte, der wusste, wo es lang ging. Manchmal konnten wir, oder zumindest die Kleineren von uns, so wie ich, und die meisten der Kinder fast aufrecht gehen. Dann hieß es aber plötzlich für alle, so, jetzt müssen wir kriechen, anders geht es nicht mehr weiter. Und dann ging auf einmal wieder ein ganzes Stück ganz normal. Als wir den ersten Höhlenraum dort erreichten, waren wir schier überwältigt. Unter anderem auch deshalb, weil wir hier etwas zu sehen bekamen, das die breite Masse nie zu sehen gekriegt hätte. Dann ging's wieder weiter. Und auf einmal ging gar nichts mehr. Der Weg war versperrt, da war nur noch, wie es uns schien, eine winzige Öffnung. Gut, für die Kinder ist das kein Problem, die fangen sofort an, da durchzukriechen. Aber wir als Leiter, manch einer guckte an sich herab und dachte, selbst wenn ich meinen Bauch noch so sehr einziehe, da komme ich nie durch. Aber der Führer ließ sich nicht beirren und der sagte, du glaubst gar nicht, was du alles schaffen kannst. Du wirst da durchpassen, vertrau mir. Und tatsächlich, wir passten alle da durch, auch wenn uns vorher dieses Loch noch so klein erschien. Am Ende dieses Tages hatten wir eine tolle Erfahrung gemacht. Die ganze Mühe hatte sich gelohnt. Wir hatten etwas Unvorstellbares gesehen. Da, wo von außen betrachtet ein Hügel im Wald war, mit Bäumen und Farn und Gräsern, da befand sich unter der Erde im Inneren verborgen etwas unwahrscheinlich Schönes. Die Mühe hatte sich nicht nur gelohnt, die Mühe hatte auch Spaß gemacht. Unsere Kleidung musste natürlich abends sofort in die Waschmaschine, aber das war nebensächlich. Hätte uns der Höhlenführer nicht auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, mehr sehen zu können als das, was alle sehen. Ich glaube, von selber wären wir gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass es diese Möglichkeit gibt. Der Weg ist breit, der in die Verlorenheit führt, wie es der griechische Text sagt. Nirgends steht, dass die Menschen, die ihn gehen, schlecht sind, dass die Menschen, die ihn gehen, verdorben sein müssen. Nirgends. Das Einzige, was in diesem Text steht, der Weg ist schlecht. Und der Weg ist deshalb schlecht, weil er nicht zum Ziel führt. Mehr wird in diesem Text über den Weg gar nicht gesagt und mehr auch nicht über die Menschen, als dass viele darauf gehen. Dieser Weg hält einfach nicht, was von ihm erwartet wird. Kann es sein, dass dieser Weg ein Weg der Oberflächlichkeit ist? Dass man sich auf diesem Weg in den Oberflächlichkeiten des Lebens verlieren kann? Die Höhlenbesichtigung war ein schönes Erlebnis, aber ein oberflächliches. Man macht es so nebenbei, es ist schön, aber mehr auch nicht. So richtig tief in die Höhle ging erst die Expedition. Erst da gab es mehr zu sehen als das Alltägliche. Wir nehmen vieles wahr, wir nehmen vieles in uns auf, wir nehmen vieles mit, aber vieles eben nur oberflächlich, halbherzig. So richtig Tiefgang hat vieles in unserem Leben nicht mehr. In einer Welt voller Hektik und Betriebsamkeit stürmt täglich so viel auf uns ein, dass es meistens auch gar nicht weiterkommen kann als an die Oberfläche, weil einfach eins dem anderen viel zu schnell folgt. Der breite Weg, der überschaubare, ein Weg der Oberflächlichkeit. Jesus fordert uns dazu auf, den anderen Weg zu gehen. Raus aus der Oberflächlichkeit, raus aus der Halbherzigkeit. Der schmale Weg. Der schmale Weg, der Weg der Trübsal, der Weg der Freudlosigkeit, alles Schöne auf das Jenseits vertagt. Oder der schmale Weg als Einladung zur Expedition. Jesus sagte seinen Jüngern angesichts von großen Wundern, ihr könnt noch viel Größeres sehen als das. Jesus lädt an vielen Stellen dazu ein, sich auf mehr einzulassen als auf das Oberflächliche mit ihm. Expedition mit Jesus. Jesus, ein Führer, der mein völliges Vertrauen hat, egal wo es lang geht in meinem Leben. Egal, ob es gemütlich zu bewältigen ist oder ob es Schweiß kostet, ob ich kriechen muss oder ob ich mich durch schmale Öffnungen zwängen muss. Auch wenn es mal dunkel wird, wenn ich nichts mehr sehen kann, dann kann ich rufen, Herr, ich sehe dich nicht, wo bist du? Und ich bin mir sicher, Jesus wird mir antworten. Jesus hat gesagt, findet den Weg, den schmalen Weg. Aber er hat auch gesagt, ich bin der Weg. Wollen wir zusammenfassen? Nicht alle Menschen auf dem breiten Weg sind schlecht. Nicht alle sind gottlos. Nicht die Menschen sind es, sondern der Weg ist es. Der Weg ist schlecht, weil er in die Verlorenheit führt, in die Sackgasse, nicht zum Ziel. Zweitens, der schmale Weg muss nicht automatisch aus Mühe und Not bestehen. Er wird einfach nur von wenigen gefunden. Mehr wird über den Weg nicht gesagt. Aber dieser Weg führt zum Leben. Warum finden den schmalen Weg so wenige? Weil er schwer zu finden ist? Weil die Suche nach ihm Zeit kostet und Mühe, Zeit, die man nicht hat und Mühe, die man sich nicht machen will? Weil die meisten auf dem anderen Weg gar nicht wissen, dass sie auf dem falschen Weg sind? Oder weil sie nicht wissen, dass es überhaupt noch einen anderen gibt? Einen besseren, auch wenn der erstmal viel unscheinbarer ist. Wir hätten das auch nicht gewusst ohne Hilfe, dass es eine Expedition gibt, dass es viel mehr gibt als das Oberflächliche. Aber es gab jemanden, der uns das gesagt hat. Am Ende bleiben zwei wichtige Dinge von diesem Text. Die erste gute Nachricht ist die gute Nachricht für alle auf dem breiten Weg. Es gibt Abfahrtsmöglichkeiten. Wer auf diesem Weg ist, der muss nicht draufbleiben. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, abzufahren und sich den anderen, den besseren Weg zu suchen. Die zweite gute Nachricht, der schmale Weg ist keiner Elite vorbehalten. Jeder kann ihn gehen. Und nicht nur, dass Jesus sagt, geht diesen Weg. Jesus sagt uns eigentlich auch, ihr müsst ihn nicht mal suchen. Ihr habt ihn vor Augen, denn Jesus sagt, ich bin der Weg. Expedition mit Jesus. Dazu, denke ich, möchte er euch einladen. Amen.